auf jeden Fall in den so Studienstationen, Praktika, Berufseinstieg und so war bei mir schon alles immer so sehr geplant und Type A, was man als Politikstudentin halt so macht. Und das war dann das, der ziemliche Gegenentwurf dazu. Und das hat sich irgendwie im letzten Jahr geändert. Da hat sich so ein Schalter umgelegt, dass ich plötzlich von diesem, ich reg mich über dieses gesellschaftliche Problem auf, in den Lösungsmodus verfallen bin. Und so ein bisschen dieses Thema Wege entstehen, indem man sie geht. Also das ist halt die Lehre, die ich auch in meiner Selbstständigkeit hatte, dass ich einfach keine Ahnung hatte, was daraus wird. Und ich habe dann halt die Lösungen gefunden, wenn sie halt auf meinen Weg kamen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Ich bin Tilman Vorhoff am Mikro. Und wir tauchen hier in diesem Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in Geschichten, die meine GesprächspartnerInnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche dabei viel mit Gründerinnen und Gründern, aber auch Abenteurerinnen und Abenteurerinnen. Für die melodischen Motivationstexte checkt die Playlist Heiße Songs, auf die jede Woche neue musikalische Mutmacher von meinen Gästen und mir landen. Falls ihr also immer noch nach so einer Playlist gesucht habt, die euch morgens einen gewissen Kick gibt und den Tag richtig startet, dann habt ihr sie jetzt gefunden. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Diese Woche ist Luisa Plassberg zu Gast. Sie hat nach ihrem Politikstudium schnell einen guten Job in Bundestagsnähe in Berlin gefunden. Dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass sie noch was anderes probieren möchte und hat sich daraufhin selbstständig gemacht. Bis sie letztes Jahr Equally gegründet hat. Eine Plattform rund um das Thema Vereinbarkeit im Privaten. Wie sie zu der Gründung gekommen ist und was so die größten Hürden waren am Anfang und womit sie sich auch genau beschäftigen, dazu jetzt mehr im Gespräch gleich. Jetzt aber vorher noch kurz den Podcast hier folgen bei Spotify oder wo du gerade reinhörst und dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß. Hallo Luisa.
Hi Tilman, schön da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist und uns heute ein bisschen mitnimmst in deine Reise zur Gründerin von Equally. Bevor wir da einsteigen, ganz kurz nochmal zu dir, damit die Hörer und Hörerinnen ganz kurzes Bild schon mal vorab kriegen, dass du dann gleich noch weiter malen darfst. Du hast dich im Studium dem Thema Politik gewidmet und hast dann auch über ein Jahr in Berlin in einem Abgeordnetenbüro des Bundestags gearbeitet. Du warst dann über 3 Jahre als Freelancerin unterwegs im Bereich der Kommunikation und hast dort GründerInnen, UnternehmerInnen und InvestorInnen bei deren Kommunikation auch unterstützt. Du hast zwischendurch auch das Podcast-Format Lehrjahre gehostet, in dem du auch verschiedene Persönlichkeiten von Luisa Neubauer über Klaus Kleber und verschiedensten GründerInnen auch interviewt und sie auch ausgefragt hast über deren Lehrjahre, die du als die Zeitspanne von 20 bis 30 definiert hast, in der du dann auch in dieser Zeit selber warst und in der wir ja letztendlich die größte Möglichkeit haben, uns so auszuprobieren und unsere Leidenschaft zu finden. Jetzt bist du Gründerin von Equally, einer digitalen Vereinbarkeitsplattform für Paare. Ihr seid im Juni 2022 gestartet. Also noch sehr frisch. Das finde ich super spannend, weil wir hier im Podcast ja auch vor allem über diese ersten Schritte sprechen, das bei dir entsprechend noch nicht so lange zurückliegt, als du und dann jetzt auch mittlerweile ihr. Ihr seid jetzt ein Team von, wenn ich richtig informiert bin, bereits 6 Teammitgliedern und seid auch gerade noch mittendrin in der Produktentwicklung. Ihr habt im Dezember 2022 euer erstes Produkt gelauncht, das Vereinbarkeits-Playbook. Und unter anderem mit diesem Produkt wollt ihr Paaren helfen, sich gegenseitig die richtigen Fragen zu stellen. Und ich werde jetzt versuchen, dir die richtigen Fragen zu deiner persönlichen Reise von der Politikstudentin zur Gründerin zu stellen, um entsprechend mehr Einblicke auch in deinen Weg zu bekommen. Und bevor wir da mit Equally einsteigen und mit den Anfängen von Equally. Vielleicht ist es aber auch schon der Einstieg in das Thema, vielleicht aber auch noch nicht. Was war denn passend zum Titel dieses Podcasts aus den vergangenen 5 Jahren? Da habe ich jetzt gerade so ein paar Stationen auch schon mal genannt. Was war da für dich der größte Sprung ins kalte Wasser eigentlich?
Sehr gute Frage. Ich glaube, der Schritt in die Selbstständigkeit 2019, also aus diesem Bundestagsjob heraus, mich selbstständig zu machen, und das war gar nicht so ein bewusster Sprung, sondern eher was, was sich so ergeben hat. Was bewusst war, war an der Entscheidung war, dass ich meinen Job damals gekündigt habe, ohne was Neues zu haben. Und das habe ich gemacht, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt hier auf diesem Standpunkt, auf dieser Perspektive aus dem Bundestagsbüro heraus stehen bleibe, dann sehe ich eben auch nur bestimmte Optionen, die halt von dieser Perspektive ersichtlich sind. Ja, also jetzt aus dem Bundestag gesprochen, eine Stiftung, eine Partei, Think Tank, NGO, Lobbyismus, Beratung, also so, das waren die, das Spektrum, was man da von da aus sehen konnte. Und ich dachte mir, das kenne ich eigentlich auch sehr viel schon aus Praktika davor, und ich will bewusst meinen Standpunkt verändern, um auch nochmal ganz neue Türen zu sehen. Und nachdem ich eben da gekündigt habe, hat sich dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit und dieser Schritt von der Berliner Politikszene sozusagen in die Startup-Szene so sehr organisch ergeben. Und das war in dem Sinne dann ein totaler kalter Sprung ins kalte Wasser, weil ich halt nie geplant hatte, mich mit 26 selbstständig zu machen und geschweige denn in der Startup-Szene.
Wie waren dann so die ersten Schritte in diese Selbstständigkeit? Also was, du hast ja gesagt, du hast gekündigt den Job einfach auch ohne diese Sicherheit, aus einem sehr sicheren und bereits guten ersten Job, wenn man so Politik studiert und man ist dann in Berlin, in direkter Nähe zum Bundestag. Das ist ja eigentlich ein wünschenswerter Schritt. Und trotzdem hast du ja dann anscheinend dort nicht das gefunden, wo du gemerkt hast oder für dich gesagt hast, okay, da sehe ich mich jetzt auch langfristig und da sehe ich mich auch glücklich werden. Wie war es dann für dich, so diese erste Selbstständigkeit aufzubauen? Weil es ja was komplett anderes.
Ich glaube, für mich haben da vor allen Dingen die Menschen, die ich getroffen habe, eine sehr große Rolle gespielt. Also ich glaube, es gibt andere Leute, die denken so in prägenden Stationen oder prägenden Sachen auf dem Lebenslauf oder so. Ich denke vor allen Dingen in prägenden Menschen, die ich getroffen habe und die da einfach einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hatten. Und das waren konkret zwei Leute. Ich muss vielleicht zum Kontext sagen, der Podcast, den du eben erwähnt hast, das war so mein erstes Projekt aus dem Bundestag quasi noch heraus, weil ich hatte schon ein bisschen Angst davor, was mache ich denn dann eigentlich den ganzen Tag, wenn ich ja jetzt bewusst meine Perspektive verändern will, aber ich habe auch noch keinen neuen Job und hatte dann ein bisschen Angst vor dieser Lehre und dann dachte ich, okay, ich plane schon mal parallel dieses Podcast-Projekt. Und um schon mal ein bisschen zu spoilern, am Ende hatte ich quasi keinen Tag, an dem ich nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich habe bis Ende September im Bundestag gearbeitet und war ab 1.10. selbstständig und hatte irgendwie Kunden. Aber dass das so kam, hing eben an diesen Menschen, die ich getroffen habe. Und das war zum einen ein anderer Podcast-Host, den ich einfach angeschrieben hatte, weil ich dessen Podcast cool fand und dachte, hey, vielleicht kann ich den einfach nach ein paar Tipps fragen, wie man so einen Podcast aufbaut. Und aus diesem Mittagessen wurde irgendwie dann eine langjährige Arbeitsbeziehung und wir haben dann auch in dieser Selbstständigkeit viel zusammen gearbeitet, völlig unabhängig von Podcasts. Er meinte nach diesem Mittagessen, hey, hast du nicht Bock mit uns andere Projekte zu machen? Und die andere Person, die da eine sehr große Rolle gespielt hat, ist die Gründerin von Amorelie, Lea-Sophie Kramer heißt die, und die hatte ich quasi als eine meiner ersten selbstständigen Kundinnen dann, weil sie jemanden gesucht hatte, der ihr hilft bei allen kommunikativen Themen, die nichts mit ihrer Firma zu tun haben, sondern eher so im gesellschaftspolitischen Bereich waren. Und dass ich mich quasi auf diese beiden Leute eingelassen habe, als die mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihnen zu arbeiten, das war für mich so das Prägende, was dann auch die Grundlage für diese gesamte Selbstständigkeit, die dann daraus folgte, war.
Habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass du eigentlich auch, als du gekündigt hast und dann auch das eigene Podcast-Projekt gestartet hast, noch gar nicht so das klare Bild hattest, was du jetzt als nächstes machen möchtest, und dann in Gesprächen ist so gekommen, bis dass Menschen dich gefragt haben, hey, möchtest du mich nicht in dem Bereich unterstützen? Und du hast gesagt, oh, da habe ich eine coole Chance, so nah an zum einen einen erfolgreichen Podcast-Host zu kommen, mit ihm zusammenzuarbeiten auf verschiedenen Themen und da Insights zu gewinnen, und gleichzeitig dann auf der anderen Seite Lea-Sophie Kramer, mit der, glaube ich, viele gerne zusammenarbeiten wollen würden, um einfach mehr Insights auch von ihr zu bekommen, was sie jetzt ja mittlerweile auch in ihrem eigenen Podcast oft dann natürlich auch teilt.
Ja, genau. Ja, es war tatsächlich ein bisschen so, dass ich dadurch dann auch so gesehen habe, in welchem Bereich kann ich arbeiten, was gibt es überhaupt für Nischen? Und das war ja eigentlich genau auch diese Perspektivveränderung, die ich mir gewünscht habe. Also ich hatte keine Ahnung, dass es eine Nische gibt von Unternehmerinnen und Unternehmern in Berlin, die Hilfe brauchen bei gesellschaftspolitischer Kommunikation. Das habe ich jetzt nicht durch irgendwie Marktanalyse herausgefunden und dann einen Businessplan geschrieben und eine Selbstständigkeit drauf aufgebaut, sondern das kam eben, weil ich gesehen habe, da gibt es einen Bedarf und jemand fragt mich mit meinem Skillset, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgaben zu übernehmen, und dann stellte sich heraus, davon gibt es mehrere Personen, die sowas brauchen. Und genau, das war eigentlich genau der Effekt, der dann eingetreten ist, mich darauf einzulassen und auch das, was ich gerne eben erleben wollte, auch mal so ein bisschen mehr so Trust the Process mäßig durchs Leben zu gehen, weil auf jeden Fall in den so Studienstationen, Praktika, Berufseinstieg und so war bei mir schon alles immer so sehr geplant und Type A, was man als Politikstudentin halt so macht. Und das war dann der ziemliche Gegenentwurf dazu.
Also einfach mal fallen lassen, gucken, was passiert mit dem, was mir gerade so, welche Tür sich da gerade geöffnet hat.
Genau.
Ja, mega cool. Dann würde ich jetzt so ein bisschen schon in die Richtung auch abbiegen, wie es denn dazu kam, dass du dann eines Tages gesagt hast, ich gründe jetzt. Und dann auch das Thema halt equally als Gründungsthema. Gab es da vielleicht auch andere? Ne, also was war zuerst? War das Thema zuerst? So, oder war erst der Gedanke, okay, ich habe jetzt hier intensiv mit Lea Sophie Kramer zusammengearbeitet hat. Sie ist Gründerin, sie inspiriert auch viel mit ihren Geschichten. Und ich habe dann auch irgendwie Lust bekommen auf das Gründen. Habe dann halt irgendwann mal geguckt, okay, was sind denn so Sachen, die hier noch fehlen in dieser Welt, die sinnvoll wären, und bist dann auf das Thema Vereinbarkeit gekommen. Oder war es andersrum, dass du irgendwie das Thema getroffen hast durch Interaktionen mit verschiedenen Menschen und dann nach und nach den Gedanken gefasst hast, ich gründe jetzt. In welcher Richtung war es bei dir eher der Fall, oder war es sogar was ganz anderes?
Das Thema war definitiv zuerst da. Also ich habe schon sehr lange und auch schon seit vielen Jahren mich irgendwie damit beschäftigt, warum ist das so, dass Care-Arbeit, also so Sorgearbeit, Haushalt, Kochen, Putzen, Waschen, Kinderbetreuung und Co. nach wie vor so ungleich verteilt ist und selbst in unserer Generation so ungleich verteilt ist. Und ich zum Beispiel habe gar keine Kinder, ich lebe aber in einer langjährigen Partnerschaft, ich habe viele Freunde, die in Beziehungen sind, und das hat mich schon immer umgetrieben, wie das sein kann, dass wir uns alle für so sehr gleichberechtigt halten, sehr gleichberechtigt im Job sind, erfolgreich sind und so, aber zu Hause dann doch oft in so traditionelle Muster verfallen. Und ich habe immer die Studien und Artikel und so weiter dazu gelesen, aber mehr so aus einer Problembrille, und habe mich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, und das fand ich faszinierend so. Aber ich habe jetzt nie gedacht, ich bin jetzt die Person, die die Lösung dafür gründet und die jetzt irgendwie berufen ist, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen. Und das hat sich irgendwie im letzten Jahr geändert, da hat sich so ein Schalter umgelegt, dass ich plötzlich von diesem, ich reg mich über dieses gesellschaftliche Problem auf, in den Lösungsmodus verfallen bin und angefangen habe, wirklich einfach aufzumalen und aufzuschreiben auf irgendwelchen One-Pagern, was man denn vielleicht dagegen machen könnte und wie man irgendwie gleichberechtigtere Beziehungen da auch fördern kann. Und was dann so ein Anlass war, dass der Grace Accelerator, das ist ein Accelerator-Programm für weibliche Gründerinnen, dass der eben so eine Ausschreibung hatte, und dann gab es halt eine Deadline, und mit dieser Deadline gab es einen Zugzwang, diese Idee, die ich jetzt so ein bisschen vor mich hin gedacht hatte, auch mal auf ein paar Slides zu packen, ein Video dafür aufzunehmen. Und das war dann eigentlich so der initiale Startschuss, das auch mal so in Richtung Gründung zu denken, dieses Thema.
Mhm. Also du hast vorher schon viel gebrainstormt und Recherche betrieben, aber noch nicht mit dem Blick auf, okay, ich baue da jetzt was drauf, draus, und dann hat sich halt die Tür, oder du bist drüber gestolpert über das Accelerator-Programm, und das war so ein bisschen ein Katalysator oder Anlass zu sagen, okay, jetzt probiere ich es einfach mal. Da hat man ja noch nicht, es ist ja noch nicht so ein riesiges Risiko.
Eigentlich gar kein Risiko. Also du kannst halt nur gewinnen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt bei diesem Accelerator nicht genommen wirst. Das wäre auch kein Drama. Und dann kannst du immer noch überlegen, was machst du jetzt mit diesem Slide Deck oder mit dieser Idee. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich eben dadurch, dass ich mich dann da beworben habe, natürlich auch angefangen habe, irgendwie mit Leuten mehr noch über das Thema zu sprechen. Ich habe dann irgendwann angefangen, alle meine Freunde und Bekannten zu nerven, mir irgendwelche Paare zu schicken, die ich halt jetzt nicht direkt kenne, also die nicht meine Freunde oder Freundin sind, sondern irgendwie entfernte Bekannte von irgendwem, und habe halt angefangen, mit diesen Leuten User-Interviews zu machen, dadurch, was jetzt so ihre Themen und Probleme und so sind. Und ich glaube, all das hat noch überhaupt kein Risiko, das kann man einfach in seiner Freizeit machen, und so oder so lernt man was dabei. Und das ist und war eh immer mein Mantra in dieser ganzen Gründung, dass ich überzeugt bin, dass es nicht nur darum gehen sollte, was am Ende bei rauskommt und ob das jetzt ein erfolgreiches Unternehmen wird oder nicht, sondern dass man auch jeden Schritt auf dem Weg irgendwie schätzt und denkt, das ist doch schon cool an sich, dass ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, Einblicke in Beziehungen von wildfremden Leuten zu kriegen, die mir erzählen, wie sie das so machen. Allein dadurch kann ich doch schon voll viel für mich lernen, no matter, ob jetzt danach ein Unternehmen wie Equally dabei rauskommt oder nicht.
Mhm. Ja, und also zum einen hast du ja dann schon erstes kritisches, in Anführungsstrichen, aber sehr hilfreiches Feedback dann auch sammeln können in deinem, in Anführungsstrichen, zweiten Podcast-Projekt, wo du verschiedene Leute nochmal interviewt hast.
Genau.
Das konntest du ja schon sehr gut, also Leute interviewen und zu versuchen, möglichst viel Mehrwert rauszuholen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, dass das Thema dich, ne, einfach, du hast davon gehört und auch Statistiken gehört, und das hat dich so ein bisschen, ja, nicht aufgeregt, aber angeregt, da noch mehr zu recherchieren.
Schon auch aufgeregt.
Hat dich auch aufgeregt, okay, es hat dich auch aufgeregt. Dann sagen wir das auch so, wie es ist. Wie es halt sein kann, dass oft darüber gesprochen wird, aber dann im privaten Umfeld, dass dann trotzdem noch, dass wir da noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns haben. Du warst oder bist in einer langjährigen Partnerschaft, das hast du gesagt, und es geht ja auch bei Vereinbarkeit nicht nur darum, okay, wir haben jetzt, wie teilen wir uns Vereinbarkeit oder wie teilen wir uns unseren Alltag auf, wenn wir ein Kind haben, weil es dann oft der Fall heutzutage noch so ist, dass da die Frau den Großteil der Arbeit auf sich nimmt. Würde mich jetzt ja trotzdem mal interessieren, also wieso ist das Thema dir so wichtig?
Also ich glaube, da kommt schon so die politisch interessierte Person in mir hervor, dass ich nicht persönlich von allem betroffen sein muss, um trotzdem gesellschaftlich was verändern zu wollen. Und das sind eben die besagten Statistiken, also dass du irgendwie durch die Geburt eines Kindes zwischen 40-70% deines gesamten Lebenseinkommens verlierst, wenn du Mutter wirst, wohingegen du als Vater bis zu 20% aufs Leben gerechnet mehr verdienst, dass so eklatant viel mehr Mütter als Väter in Teilzeit gehen, 10-mal so viele. Also all diese Zahlen, die emotionalisieren mich genug, als dass ich einen Hebel da sehe, den ich unbedingt umlegen will, ohne dass ich persönlich jetzt schon so krass nachteilig davon betroffen sein muss. Und trotz allem ist es aber so, dass ich total stark daran glaube, dass so das erste Kind, die, oder nicht nur daran glaube, sondern einfach weiß, so, das ist halt in vielen Studien und so weiter belegt, dass das erste Kind quasi so die Sollbruchstelle ist für gleichberechtigte Beziehungen, also dass bis dahin das vielleicht noch ganz gut läuft, aber dann kippt es eben und dann gehen diese Erwerbspfade und Arbeitspfade so krass auseinander, deswegen ist es extrem wichtig, da anzusetzen, und da musst du aber natürlich eigentlich die Paare erreichen, die noch gar keine Kinder haben und die diesen Schmerzpunkt noch nicht spüren, weil du musst sie dafür sensibilisieren, dass die Entscheidung, die sie jetzt treffen, halt sehr, sehr langfristige Konsequenzen hat. Und da sind wir natürlich schon wieder näher an meiner persönlicheren Situation oder auch der vieler meiner Freunde und Freundinnen im Bekanntenkreis, die da vorstehen und die auch unabhängig von Kindern einfach jetzt schon oft große Unterschiede gehen. Also wenn man bei Paaren eingeladen ist, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, mir fällt das, ich bin da sehr sensibilisiert, fällt natürlich viel auf, aber so ist es halt oft so, dass der weibliche Teil in der Beziehung gekocht hat oder irgendwie, ne, so das Hosting mehr übernimmt und so weiter. Und ich glaube, es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass diese Muster, die sich schon oft einschleichen, wenn halt Paare nur zusammenwohnen und noch gar keine Kinder haben, dass die eben auch schon die Grundlage sind, wie es ist, wenn man Kinder hat, weil dann ist es die gleiche Herausforderung, nur halt times 10, weil du eben einfach absolut so viel mehr Arbeit hast, die es dann zu verteilen gibt. Und die Equally-Pilotpaare, mit denen wir eben jetzt schon auch Produkte testen und so, das sind in einem Test, den wir gemacht haben, bewusst Paare ohne Kind. Und wir haben gesagt, wir möchten nur quasi jetzt am Anfang Paare ohne Kind haben, wo wirklich Haushalt, also Kochen, Putzen, Waschen und Co. das Streitthema ist, und hatten irgendwie mit einem Aufruf innerhalb von 24 Stunden über 250 Paare, die da mitmachen wollten. Also gibt es einen Schmerzpunkt, der unabhängig davon ist, ob Leute schon Kinder haben oder nicht.
Mhm. Ja, also ich höre daraus, dass es jetzt nicht direkt so komplett aus dem eigenen Need heraus entstanden ist, weil das ist bei Startups ja manchmal auch der Fall, dass die eine oder andere Person, ne, für sich selber irgendwas sieht und teile das sozusagen mit der Welt und sehe da auch einen gewissen Markt sozusagen, um da ein Unternehmen aufzubauen. Was hast du, also dann hat sich so ein bisschen die Idee auch entwickelt, hast ja gerade schon gesagt, okay, dann gründe ich das mal oder ich bewerbe mich halt hier mal auf den Accelerator, mal gucken, was bei rumkommt. Und da ist ja bei rumgekommen, dass ihr gewonnen habt. Und dann war das ja so letztendlich ein Start, okay, jetzt wird's ernst. Das, die Ideen, die ich vorher irgendwie hatte und zusammengeschrieben habe und jetzt mal strukturiert habe, habe ich jetzt die Chance, dass nur die Tür öffnet sich und da gehe ich jetzt rein und da kommt einiges auf mich zu. Wie war es bei dir? Was kam nach dem Gewinn sozusagen dann und der ersten Euphorie? Wow, wir haben es geschafft, die Idee findet Anklang und es gibt eine Jury, die da auch sehr viel Potenzial drin sieht und den Punkt, okay, und jetzt kommt die Arbeit.
Also es gibt noch einen riesigen Meilenstein vor dem Accelerator, den wir vielleicht noch erklären müssen, und zwar, dass ich meine Mitgründerin gefunden habe. Denn ich habe ja eben schon erzählt, dass ich eben angefangen habe, mit Paaren und Leuten irgendwie Freunden von Freunden von Freunden zu sprechen, um einfach irgendwie mal User-Interviews zu machen und ein bisschen mehr das Problem und den Need und die Situation zu verstehen. Und eine Person, die mir da eben über den Weg gelaufen ist in diesen Interviews, ist meine heutige Mitgründerin. Und das würde ich sagen, dass ich sie getroffen habe, war auf jeden Fall eine der wichtigsten Weichenstellungen dafür, dass diese Gründung eben Form angenommen hat, Realität wurde, dass wir so viel mehr dann geschafft haben, weil du ja auch gerade auf dem Punkt warst, so jetzt wird's ernst. Ich glaube, das war bei uns auf jeden Fall schon eben Schritt vorher, als wir uns quasi gefunden haben und füreinander committed haben.
Ja, und, das heißt, sie war auch eine Person, die du interviewt hast in diesem, im Vorfeld einfach. Und da habt ihr dann irgendwie festgestellt, okay, das passt auch so und du bist dann nochmal auf sie zugekommen, als es dann auch ernster wurde.
Genau, oder eher umgekehrt. Also wir haben eben ganz, ganz, ganz am Anfang eben von Equally so ein, oder ich habe eben mit ihr so ein Interview geführt und habe aber schnell gemerkt, so die hat auch noch viel mehr Interesse, als jetzt einfach nur meine Fragen zu beantworten und mir ein bisschen Infos zu geben, sondern denkt irgendwie wirklich mit in dem Produkt und hat mir danach nochmal geschrieben, was sie noch für Gedanken hatte und so weiter. Und dann war ich schnell so, okay, das ist irgendwie so ein Vibe. Und dann haben wir sehr organisch angefangen, zusammenzuarbeiten. Und ja, und irgendwie plötzlich, so ungefähr, waren wir Mitgründerin. Und ja, und das war auf jeden Fall schon ein Riesenschritt da drin, dass es ernst wurde mit dieser Gründung. Und dann zu deiner Frage zu dem Accelerator-Programm. Das war insgesamt ein 6-wöchiges Programm, aber quasi mit einer Präsenzphase am Anfang und am Ende. Dazwischen remote arbeitet man eben einfach an seinen Themen weiter. Und für uns war klar, dass wir halt sehr schnell Produktentwicklung mit den Paaren machen wollen. Also dass wir jetzt nicht irgendwie groß uns im stillen Kämmerlein was überlegen wollen, sondern dass wir möglichst viele kleine Prototypen aus dieser großen Produktvision rausschneiden wollen und die eben mit Paaren testen wollen. Und das ist eben auch das, was wir dann sehr schnell schon parallel zu dem Accelerator umgesetzt haben, was dann natürlich auch super war, weil wir dann am Ende des Accelerators, wo dann dieser Demo-Day war, den wir auch gewonnen haben, natürlich auch schon so ein bisschen zeigen konnten, was gibt's denn da für ein Momentum auf dem Thema, wie reagieren denn die Paare da drauf, was sind denn so die ersten Feedbacks und das halt von dieser wir können ein paar Slides aufmalen zu wir können auch wirklich da ein Produkt bauen, das einen Schritt konkreter machen, das ist das Wichtigste und das ist auch die Phase, in der wir uns nach wie vor befinden, weil wir einfach immer wieder Iterationen von verschiedenen Produkten machen, sei es in der Alltagsorganisation, sei es das Vereinbarkeitsplaybook, was du eben angesprochen hast, was wir dann immer wieder mit Paaren testen, um es dann zu verbessern und eben auch in einem skalierbaren Produkt dann umzusetzen. Also wir fangen erstmal irgendwie No-Code immer an, Sachen zu testen und dann, wenn wir denken, okay, das macht irgendwie Sinn umzusetzen, dann schauen wir eben, dass wir das auch wirklich programmieren und machen es dann auch mit unserem Programmierer gemeinsam eben zu einem wirklich technischen Produkt. Mhm.
Was hättet ihr gemacht, wenn ihr nicht gewonnen hättet?
Weitergemacht, also man muss auch sagen, so wir haben diesen Accelerator gewonnen und haben uns danach eben direkt als Anschlussfinanzierung im Berliner Startup-Stipendium beworben. Und da sind wir eben gerade noch drin, eben gemeinsam mit dem Team, was wir auch darüber aufbauen konnten, sodass wir eben da auch erste Leute einstellen konnten als Teammitglieder. Und das ist zum Beispiel unabhängig von dem Accelerator. Und das ist auch eine der Lehren, die ich so habe, dass diese Landschaft sehr breit ist und sehr viel breiter vielleicht auch, als man so ursprünglich ursprünglich denkt, wenn man nur von außen da draus guckt, dass es oft immer irgendwelche Optionen gibt, an Geld zu kommen oder an Förderung zu kommen oder zu schauen, wie es irgendwie weitergeht. Und ja, deswegen war das natürlich für uns ein total toller Boost, den Accelerator zu gewinnen und eine ganz schöne Motivation und auch Bestätigung, aber überhaupt kein notwendiges Kriterium, damit es irgendwie mit Equally weitergeht.
Okay, das hat einfach nur nochmal geholfen, frischen Input auch zu bekommen und nochmal durch entsprechende Coachings und so weiter da vielleicht schneller unterwegs zu sein als ohne. Du hast gesagt, ihr habt das Stipendium gewonnen. Ich glaube, beim Grace Accelerator gab es jetzt auch finanziell nicht die große Finanzierung zu gewinnen. Ich glaube, das waren so 6.000 Euro. Mhm. Wenn man das mal auf ein Jahresgehalt so vom, ich sag mal, normalen Job rausrechnet, dann ist das jetzt tatsächlich, kommt man damit nicht ganz so weit. Wie ist das jetzt mit dem Stipendium? Du hast gerade gesagt, da sind auch schon Teammitglieder sozusagen mit drüber finanziert. In welcher Range, von welcher Range sprechen wir dann da?
Also das sind personengebundene Stipendien. Das ist nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, hier habt ihr 100.000 Euro und die könnt ihr ausgeben, wie ihr wollt, sondern man kann eben Personen darüber finanzieren, auf halt einem geringen Gehalt, also je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut. Also es sind 2.200 Euro im Monat, womit man sicherlich Lebenshaltungskosten decken kann und was jetzt für ein Praktikum, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Gehalt ist. Wenn man natürlich vorher aus einem Vollzeitjob oder einer Selbstständigkeit kommt, ist es natürlich auch ein Einschnitt, aber grundsätzlich eben eine ganz tolle Möglichkeit, um ja einfach auch ein bisschen Freiraum zu haben, gerade wenn man noch in dieser Produktentwicklungsphase ist, da einfach Sachen frei testen zu können. Und deshalb sind wir sehr dankbar, eben das auch damit machen zu können. Und das gibt es in verschiedenen, Bundesländern, in verschiedenen Formen, aber es gibt immer ein ähnliches Äquivalent eigentlich. Und genau, wir sind darüber eben 8 Monate insgesamt finanziert als Team. Mhm.
Ah, cool. Gut, und jetzt seid ihr auch so weit, dass ihr dann ja erste Produkte auch habt und launcht, die dann wiederum euch finanzieren und die Zukunft sozusagen sichern von Equally. Ich habe gerade schon mal, oder vorhin zu Beginn, einmal kurz habe ich den Podcast erwähnt, den du ja auch als Zwischenprojekt dann auch hattest, über das Thema Lehrjahre und was verschiedene Persönlichkeiten in ihrer Zeit der Lehrjahre letztendlich auch gelernt haben. Und du hast sicherlich in diesen Gesprächen auch viel für dich lernen können. Von daher die Frage mit Bezug so auf diese Startphase von Equally. Was hast du aus deinen Gesprächen, aus dem Podcast von Lehrjahren, vielleicht aber auch mit den Gesprächen mit deinen Kundinnen? Wir haben gerade schon gehört, Lea Sophie Kramer, jetzt hattest du auch öfter mal Kontakt zum Beispiel, also aus deinem beruflichen Netzwerk sozusagen. Was war so der, vielleicht so ein, zwei Tipps, die du immer noch sehr wertschätzt und die dich immer noch, die dir immer noch weiterhin helfen, aber die dir vor allem so in dieser Startphase dann vielleicht auch geholfen haben?
Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich finde Tipps immer spannend, aber auch immer was, womit man vorsichtig sein muss.
Ist ja auch oft sehr individuell. Also es muss ja auch nicht für jeden dann passen. Ratschläge muss man ja nicht annehmen. Man kann sich die anhören und dann gucken, was man damit macht.
Ja, also eine Sache, die bei mir so direkt hochkommt, ist aus dem Gespräch mit Klaus Kleber. Die Quintessenz ist im Prinzip so, wir haben alle Zeit. Also er ist ein sehr berühmter Journalist und Moderator geworden und war mit 30 noch überhaupt nicht da, wo er irgendwie heute ist. Und das Berufsleben ist lang und kann in vielen Etappen gedacht werden und ist lange nicht mehr so linear, wie wir das irgendwie vielleicht am Anfang unseres Studiums oder so dachten. Und das, finde ich, ist eine sehr befreiende Erkenntnis, wenn man auch sagt, ich gehe eben auch so einen Schritt, also zum Beispiel aus meiner Selbstständigkeit in die Gründung, war für mich insofern ein riskanter Schritt, als dass ich extrem glücklich war in meinem Arbeitsleben in der Selbstständigkeit. Also ich konnte eigentlich nur verlieren, was jetzt so meine Zufriedenheit, mein Gehalt, wie das alles lief und so weiter angeht. Aber ich hatte halt irgendwie Bock darauf, dieses Risiko einzugehen und eben an diesem Thema zu arbeiten mit einem Team, an einer Mission und so weiter. Und dieses Risiko einzugehen, glaube ich, ist viel leichter, wenn man mal ein bisschen den Horizont erweitert und sich so denkt, okay, ich arbeite eh, bis ich 70 bin, das sind noch irgendwie 40 Jahre, kommt nur bedingt darauf an, was ich jetzt vielleicht 3, 5, 7 oder 10 Jahre davon mache, solange ich eben den Weg auch genieße. Also ich glaube, so, ich habe Zeit ist eins, was gerade bei diesem Anfang hilft. Ein anderer Gedanke, der hochkommt, ist dieses Regret Minimization Framework. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist bekannt geworden von Jeff Bezos, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin, aber trotzdem ein sehr kluger Gedanke. Und zwar geht es darum, dass man quasi die Perspektive einnimmt, okay, wenn ich irgendwie mit 80 auf mein Leben zurückgucke und auf diese Entscheidung blicke, werde ich eher bereuen, dass ich es gemacht habe oder dass ich es nicht gemacht habe. Und das war zum Beispiel bei der Equili-Gründung für mich ein ganz, ganz, ganz klares Ja, dass ich viel mehr bereuen würde, wenn ich es nicht ausprobiert habe, als wenn ich es ausprobiert hätte. So, ich glaube, das ist noch was, was ich da auf jeden Fall mitnehme. Und so ein bisschen dieses Thema Wege entstehen, indem man sie geht. Also das ist halt die Lehre, die ich auch in meiner Selbstständigkeit hatte, dass ich einfach keine Ahnung hatte, was daraus wird. Und ich habe dann halt die Lösung gefunden, wenn sie halt auf meinen Weg kamen. Und ich glaube, genauso ist es in der Gründung und im Unternehmertum auch. Ich habe natürlich eine Roadmap und weiß, was ich in 3, 6 und 12 Monaten gerne machen möchte und wo das Produkt da stehen soll. Aber ich weiß genauso, dass es exakt so auf gar keinen Fall kommen wird und dass auf dem Weg sehr, sehr viele Fragen sich stellen werden. Aber dann kläre ich die halt und gehe den Weg dann, wenn er ansteht. Und ich glaube, das ist auch noch was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe. Also gerade mit den älteren Lehrjahre-Gästen, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich auf ihre Lehrjahre zurückgeblickt habe, war es eigentlich oft so, es war nicht vorhersehbar, wie es lief und es hatte sehr viel damit zu tun, dass ich Chancen im richtigen Moment ergriffen habe und das finde ich einen sehr befreienden Gedanken.
Ja, zu dem Thema mit den Regret Minimization, die Blickweise jedenfalls. bei dem Thema ist es jetzt, oder ist halt auch mein Gefühl oder meine Wahrnehmung, ist es ja jetzt auch gerade so, dass es tatsächlich gerade ein sehr akutes Thema auch ist und auch ein Thema, was jetzt gerade brennt und vielleicht auch nochmal durch die Corona-Pandemie auch nochmal so einen zusätzlichen Push bekommen hat, weil sich ganz neue Verhältnisse zu Hause auch ergeben haben, weil der Mann dann vielleicht auch zusätzlich noch zu Hause war und dann aber irgendwie arbeiten musste und dann ist da alles nochmal so ein bisschen durcheinander geworfen worden und viele Paare haben sich dann vielleicht auch nochmal Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Travel Agency mit Fokus auf Irland irgendwie starten möchte, dann wäre das jetzt vom Timing nicht, das kann ich auch noch in 10 Jahren wahrscheinlich genauso gut machen. Aber wenn du jetzt erstmal gesagt hättest, okay, ich bin gerade voll glücklich in dem, was ich mache, ich habe voll den guten Kundenstamm mit Personen, mit denen ich auch super gerne einfach persönlich und auf menschlicher Ebene zusammenarbeite und ich möchte das einfach nochmal eine Weile weiterleben, den Lifestyle als Freelancerin und mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Kann es ja aber dann sein, dass in 5 Jahren eben genauso das Thema von anderen bespielt worden ist bereits und du dir dann aber vielleicht gedacht hättest, ich hätte es vielleicht nochmal sogar besser geschafft irgendwie, als dass die Personen, die jetzt das gemacht haben, die es vielleicht nur aus einer Business-Lücke Motivation gemacht haben. Und bei dir ist ja ein Thema, was dich ja aufgeregt hat. Dementsprechend tatsächlich ja auch ein Thema, wo das nochmal wirklich intensiv auch dann mit reinspielt, weil es jetzt nicht nur ein Thema ist, was man genauso gut einfach in 10 Jahren hätte auch nochmal gründen können und man sagt, okay, ich mache erstmal noch das, was mir gerade Spaß macht und das andere kann ich auch noch später dann irgendwie machen.
Ja, ja, absolut. Also in der Pitch-Deck-Logik ist es ja immer so diese Why-Now-Frage. Also warum muss das jetzt unbedingt gegründet werden? Und wir haben da zum Beispiel auch so eine Slide drin mit irgendwie Headlines aus den allen großen deutschen Leitmedien, also Zeit, FAZ, Süddeutsche, Tagesspiegel, Handelsblatt, alles Mögliche, die alle halt in den letzten 6 Monaten oder so sehr über dieses Thema, warum ist Care-Arbeit so ungleich verteilt und was hat das eben für Effekte auf Erwerbsbiografien und so weiter, berichtet haben. Und es ist eben auch ein krasser Wertewandel. Also es muss natürlich auch erstmal ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür geben, dass es vielleicht anders sein sollte. Und es ist zum Beispiel in Deutschland so, dass jedes zweite Paar sich das eigentlich eben gleichberechtigt aufteilen möchte und Familie und Beruf eben fair untereinander teilen will, aber nur jedes 5. Paar das halt macht. Und wir wollen eben mit Equili diese Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit schließen. Und das ist halt auch, ne, neben der Aufmerksamkeit auch so, ist der potenzielle Kundenstamm dafür reif, ist, glaube ich, auch eine Frage. Und ein zweiten Punkt, den ich auch immer wichtig finde, ist, es geht ja nicht nur darum, ist es gerade gesellschaftlich ein relevantes Thema oder eins, was InvestorInnen gut finden oder was viel mediale Aufmerksamkeit findet, sondern es ist ja auch eine Frage, für dich persönlich in deinem Leben, möchtest du eher jetzt ein Unternehmen gründen oder in 5 oder in 10 Jahren, wann passt das auch in dein Why now sozusagen? Und das war bei mir schon auch ein Faktor, dass ich so dachte, ich finde meine Selbstständigkeit super, aber es ist auch so ein bisschen zu bequem und ich bin einfach gerade sehr hungrig danach, mir irgendwie die Ärmel hochzukrempeln und die Hände selbst schmutzig zu machen und wirklich Unternehmertum so von der Pike auf zu lernen. Und da habe ich halt jetzt diesen Drang und jetzt diese Motivation zu und keine Ahnung, ob ich die in 5 Jahren, nach weiteren 5 Jahren komfortabler, erfolgreicher, glücklicher Selbstständigkeit auch noch gehabt hätte. Und ich finde, das ist eben auch eine Frage, die man sich stellen kann und auch eine, die gerade junge Menschen sich noch mehr stellen könnten, weil da gibt es ja so, würde ich sagen, so 2 Lager. Die einen, die sagen, ich muss erstmal irgendwie meine Karriere setteln und wenn dann eigentlich alles so halbwegs safe ist, dann traue ich mich, mich selbstständig zu machen oder zu gründen oder mehr Risiko einzugehen. Und ich gehöre, ich meine, ich habe mich mit 26 selbstständig gemacht, ich gehöre offensichtlich eher zum anderen Lager. Aber auch, weil ich halt glaube, es ist viel schwieriger, aus so einem goldenen Käfig wieder rauszukommen, wenn du schon einen bestimmten Lebensstandard oder eine bestimmte, keine Ahnung, eine Hierarchieebene oder so in einem Managementjob gewohnt bist, ist es, glaube ich, viel schwieriger zu sagen, ach, ich bin jetzt wieder in ein Mann-Team und versuche mal, oder in ein Frau-Team und ich versuche jetzt mal was hinzukriegen. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, wenn man den Drang hat, es lieber früher als später zu machen, weil es meiner Meinung nach viel leichter ist, dann anzufangen, als irgendwie mit Ende 30 in den 40ern oder sonst was.
Mhm. Ja, hast du sicherlich auch in den Gesprächen mit GründerInnen oder UnternehmerInnen schon mitbekommen. Und bei mir habe ich auch Gäste, die wirklich von, weiß ich, 20 bis 70 Jahre alt sind. Also es gibt jetzt nie die perfekte, also man sagt das ja auch beim Thema Kinderkriegen, es gibt nicht, du kannst das jetzt nicht, klar kann man es ein bisschen planen, aber es wird nie die perfekte Zeit geben dafür. Und ja, Genauso ist es jetzt ja auch. Klar, beim Studium ist es logisch, nach der Schule kommt das Studium irgendwie. Vielleicht macht
oder
man
die
noch
Ausbildung
Jahr
oder ein
Travel
oder so.
Oder genau, ja, genau, das ist irgendwie dann, ist klar, okay, das ist vom Timing her irgendwie logisch. Aber fürs Gründen gibt es tatsächlich jetzt einfach nicht den Zeitpunkt, okay, das ist irgendwie der beste Zeitpunkt. Klar ist es oft so, dass es im Studium sich irgendwie was in studentischen Projekten entwickelt und dann rutscht man da direkt rein und dann ist man nach dem Studium direkt Unternehmer, Unternehmerin. Aber ja, wie gesagt, man kann auch, ich hatte ja jetzt auch Good24, der Dirk Lenz, der war hier zu Gast, der war 30 Jahre lang Versicherungsmakler und hat nochmal mit kurz vor seiner Rente irgendwie so einen Push bekommen, ich möchte nochmal was gründen, wo ich auch nochmal wirklich was zurückgeben kann und wo diese ganzen Provisionen, wo sich die Versicherungen dumm und dämlich verdienen, dass die Provisionen sozusagen an gute, sinnvolle Projekte verteilt werden. Und da halt nochmal so diesen Push bekommen, okay, ich will jetzt mal was starten. Also es ist nie zu früh oder nie zu spät zu gründen. Und ja, Es gibt ja mittlerweile sogar schon Gründer und Gründerinnen, die halt in der Schule anfangen, die ersten Schritte mit ihren eigenen Unternehmen dann auch zu gehen.
Ja, genau, du bringst auf den Punkt, es gibt da kein richtig oder falsch, aber ich glaube, es ist eben wichtig, sich zu überlegen, in welcher Lebensphase habe ich vielleicht auch eher eben den Drive, ne? Und bei dem Dirk, den du eben genannt hast, war das eben dann später in der Karriere, bei anderen ist es früher und ich glaube auch, es passt eh immer und nie, aber ich glaube, so das Sicherheitsbedürfnis muss einen nicht unbedingt zurückhalten, nur weil man jung ist, dass man dann denkt, so, ah nee, ich kann mir das noch nicht erlauben, weil ich muss erstmal noch was Solides machen. Ich glaube, wenn das der Gedanke ist, dann würde ich immer sagen, ach, ich glaube, das kann man nochmal da fragen.
Beim Thema Sicherheitsbedürfnis, vielleicht da nochmal die Frage, du hast ja auch einen relativ prominenten Vater, Frank Plassberg, und also das heißt, du hast letztendlich ein gutes Sicherheitsnetz, also wenn wirklich alles vor die Hunde gehen sollte, hast dir ja aber wiederum auch, du hast es ja gerade schon auch gesagt, vorher deine eigene Selbstständigkeit aufgebaut, bei der du ja auch schon, du hast es gesagt, gutes Gehalt letztendlich hattest und warst da halt super aufgestellt. Was für einen Einfluss, wenn es überhaupt einen Einfluss gab, hatte das für dich, dass du familiär sozusagen so privilegiert auch aufgestellt bist, dass quasi alles schief gehen könnte und du wieder bei Null anfängst und ja, aber dieses gewisse Sicherheitsnetz sozusagen hast. Hat es einen Einfluss und wenn ja, welchen?
Absolut, deswegen ist eine total relevante Frage, die du stellst. Und es gibt da auch Studien zu, weil man ja oft so sagt, Gründerinnen und Gründer kommen von bestimmten Unis oder gründen in einem bestimmten Alter und so weiter und so fort. Und wenn man mal eine Variable in diese Regression mit reinnimmt, und das ist nämlich Wohlstand oder aus welchen Verhältnissen sie kommen, dann merkt man oft, das ist eigentlich die determinierende Variable, warum Leute sich trauen zu gründen. Und das ist deshalb ein absolut relevantes Thema, weil ich meine, es ist eine hypothetische Frage, mir zu überlegen, hätte ich auch gegründet, wenn ich aus anderen Verhältnissen käme oder wenn ich da kein Sicherheitsnetz hätte, kann ich nicht beantworten. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass zumindest unterbewusst das eine große Freiheit gibt, zu denken, ich traue mir auch einen riskanteren Schritt zu. Also das würde ich auf gar keinen Fall leugnen. Ich glaube nicht, dass es in meiner Entscheidung so ein präsenter, aktiver Gedanke ist. Das, womit ich mich immer eher beruhige, ist, dass ich halt denke, ich bin gut ausgebildet, ich finde immer wieder einen guten Job. Also das habe ich auch immer in der Selbstständigkeit gedacht, so während Corona oder so, wenn man dann mal so kurz dachte, oh Gott, was, wenn jetzt doch alle Aufträge wegbrechen, dann war ich immer so, dann suche ich mir halt wieder einen Job und ich habe gar keine Sorge, dass ich irgendeinen Job finden würde. Das wird sicherlich in schwierigen Arbeitsmarktsituationen nicht mein Traumjob werden, aber dass ich es immer schaffen werde, meinen Lebensunterhalt irgendwie selbst zu verdienen. Das war eher das, was mir das Sicherheitsnetz gegeben hat. Aber trotzdem ja, hast du einen absolut relevanten Punkt, dass es zumindest unterbewusst oder implizit sicherlich einen großen Entscheidungsfreiraum gibt und dass da ein Privileg ein riesen Thema ist. Mhm.
Gut, wobei ihr habt ja jetzt, du hast ja auch vorhin gesagt, ihr habt ja auch ein Stipendium. Ihr steht ja auf komplett eigenen Füßen und habt ja durch das Stipendium seid ihr ja ganz anders auch aufgestellt. Jetzt habt ihr mit dem Equally Vereinbarkeits-Playbook angelehnt an einen Fragenkatalog, 36 Fragen to find love, der damals von den New York Times auch ein bisschen nochmal bekannter geworden ist, angelehnt daran, 36 Fragen entwickelt für Paare, um entsprechend über die Vereinbarkeit ins Gespräch zu kommen. Jetzt will ich mit dir nicht über unsere Vereinbarkeit reden, denn du bist in einer langjährigen Partnerschaft, ich bin in einer langjährigen Partnerschaft und wir beide sind nicht in einer Beziehung. Habe trotzdem aber ein paar Fragen mal aus dem Playbook beziehungsweise von diesen 36 Fragen mir rausgepickt und die so ein bisschen natürlich angepasst. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Wie sieht in deiner jetzigen Lebensphase dein perfekter Tag aus?
Mein perfekter Tag beginnt mit Sport. Ich war auch heute schon draußen, trotz Schnee in Berlin und beginnt dann meistens so um ungefähr 7, 7.30 Uhr irgendwo am Joggen und dann im Arbeitstag mit einer guten Balance aus Meetings, wo ich irgendwie mit Menschen aus meinem Team oder extern neue Ideen entwickle, Projekte voranbringe und so weiter, aber auch genügend Zeit, in denen ich in Ruhe vor mich hinarbeiten kann. Das ist was ich auf jeden Fall brauche, um gut voranzukommen. Und was in meinem Tag eigentlich auch immer drin sein muss, ist mindestens ein sozialer Kontakt mit jemandem außerhalb meiner Arbeit. Das muss nicht immer ein persönliches Treffen sein, das kann auch irgendwie ein Telefonat sein, aber Bewegung, frische Luft und ein sozialer Kontakt außerhalb meiner Arbeit ist wichtig, damit ich auch in meiner Arbeit und bei Equally richtig gut funktioniere. Mhm.
Welche Erwartungen hast du an dich selbst in der Gründerinnenrolle und dann vielleicht auch direkt daran angedockt, welche Erwartungen hast du abgelegt?
Das mag ich. Also im Playbook für den Hintergrund geht es natürlich um die Elternrolle, also in meiner Mutterrolle oder Vaterrolle, wenn ich ein Mann wäre. In meiner Gründerinnenrolle. Ich habe den Anspruch, dass wir mit unserer Mission richtig viel bewegen können. Also dass wir auf Impact, auch wenn das so ein Buzzword ist, optimieren, aber dass wir eben auch zeigen, dass wir eben mit einem impactgetriebenen Geschäftsmodell auch Geld machen können. Also das ist was mich antreibt, was ich beweisen möchte und deshalb, was auch mein Anspruch an diese Gründerinnenrolle ist. Und gleichzeitig aber eben auch ein besonders vereinbarkeitsfreundliches Startup aufzubauen. Also zu gucken, kriegen wir das hin, eat your own dog food mäßig, dass wir auch wirklich, obwohl es eine sehr hohe Arbeitsbelastung und ein großer Druck und eine große Mission ist, das hinzukriegen, dass wir für uns und auch für unsere Teammitglieder ein Umfeld schaffen, in dem eben Vereinbarkeit möglich gemacht wird. Meine Mitgründerin ist auch Mutter, die hat ein kleines Kind. Allein damit wollen und werden wir zeigen, dass zum Beispiel Gründen mit Kind und auch mit einem Kind, was man vielleicht ab und zu sieht, funktionieren kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Erwartung, die ich habe.
Guter Use Case.
Genau.
Und welche Erwartungen, die du vielleicht hattest, bevor du Gründerin geworden bist, hast du mittlerweile dann abgelegt auch?
Ich weiß gar nicht, wie ich das so konkret festmachen kann. Ich merke nur, dass ich immer wieder auch selbst mich erwische und dann auch versuche, davon zu befreien, nicht immer in so einer Blaupausenlogik zu denken. Also beim Gründen macht man das ja so. Man raced dann und dann so eine Runde und die ist dann so groß und dann hat man diese Investoren und dann macht man dies und dann geht es zur nächsten Runde und so weiter. Sondern dass wir es schaffen, uns von diesen Erwartungen oder eben diesem Plan A, diesen Blaupausen auch so ein bisschen frei zu machen, weil ich glaube, es gibt total viele coole Ideen, wie man es auch und wie man es anders machen kann teilweise, und die Freiheit möchte ich uns eben erhalten, dass wir da auch immer wieder drüber nachdenken können, und das geht nur, wenn wir uns von einigen Gründerinnen oder Gründerklischees auch mal verabschieden können.
Und wenn du jetzt morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
Das erinnert mich dran, wir stellen immer in unseren Team-Checkout-Meetings am Ende der Woche, stellen wir uns immer so Would-You-Rather-Questions. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Also so, würdest du eher nur noch dein ganzes Leben lang singend kommunizieren können oder nur noch reimend oder so. Also so Quatschfragen, und die müssen wir dann immer im Team beantworten. Und das erinnert mich daran, weil da geht es auch manchmal um so Superpowers. Würdest du lieber alle Sprachen der Welt sprechen können oder mit Tieren sprechen, war zum Beispiel letztens eine Frage, die wir hatten. Aber zurück zu deiner Frage, welche Superpower ich gerne hätte.
Kann ja auch sein, dass du gerne mit Tieren sprechen möchtest. Also.
Könnte genau. Sein. Aber ich habe damals geantwortet, ich würde lieber alle Sprachen der Welt sprechen. Das fände ich irgendwie deutlich cooler.
Auch wenn du mit der künstlichen Intelligenz in 3 Jahren vielleicht sowieso alle mit dem Knopf im Ohr alle verstehen können?
Ja, aber da bin ich ja noch so ein bisschen oldschool, dass ich so denke, es gibt auch dann Sachen, die in der Kommunikation verloren gehen, wenn halt eine Stimme in meinem Ohr mir die vorliest, als wenn ich dich jetzt direkt verstehen würde in deiner Sprache.
Ja, da gab es ja so, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, da gab es jetzt bei den Abfahrtsski-Weltmeisterschaften oder irgendwie auch so einen Versprecher von einem Dolmetscher, weil da wurde, glaube ich, die amerikanische Skifahrerin interviewt, und sie hat halt erzählt, wie sie gerade in ihrem Monthly Cycle ist, und dementsprechend war sie gar nicht so fit heute und eigentlich müde, aber hat dann am Ende doch irgendwie gewonnen. Und das wurde dann übersetzt mit, dass sie gar nicht dazu gekommen ist, diesen Monat Fahrrad zu fahren. dementsprechend ist es ganz hilfreich, wenn man tatsächlich vielleicht nicht alles auf. Das war natürlich jetzt ein tatsächlicher Dolmetscher, der es nicht ganz verstanden hatte. aber das kann natürlich mit künstlicher Intelligenz nochmal viel öfter passieren, ja.
Ja, witzig. Nee, habe ich noch nicht gehört, die Geschichte, aber es ist gut. Spricht für das Argument der vielen Sprachen. Aber ich glaube, eine Superpower, die ich gerne hätte, wäre, an mehreren Orten gleichzeitig sein zu können und wirken zu können sozusagen, weil ich sagen würde, das, was mich gerade am meisten herausfordert in dieser Gründung, ist Priorisierung. Also weil es gibt halt immer 100.000 Sachen und du bist nie fertig und so. Und ich würde mir das als einen Ausweg vorstellen können, der mich um dieses Priorisierungsthema so ein bisschen drumherum lenken würde, wenn ich eben die Möglichkeit hätte, zum Beispiel gleichzeitig ein One-on-One mit einer wichtigen Mitarbeiterin zu machen und aber auch parallel irgendwie mit einem Investor oder einer Investorin zu sprechen oder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das wäre eine Superpower, die mir sehr viel weiterhelfen würde.
Mhm. Okay. Letzte Fragen aus diesen 36 Fragen. Passend so ein bisschen zum Thema kaltes Wasser auch. Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher noch nie getan hast? Gegründet hast du ja jetzt.
Also typischerweise kommen mir jetzt hier mal so Sachen wie so Fallschirmspringen und so weiter. Aber da bin ich so ein Mensch, wenn ich so einen Moment habe, dass ich da Bock drauf habe und es irgendwie die Möglichkeit gibt und ich mir das jetzt zutrauen, mache ich das. Also Fallschirmgesprungen bin ich schon und lauter so Sachen. Ich glaube, es ist was viel Banaleres, und zwar möchte ich gerne wieder in einem Chor singen. Das habe ich als Kind gemacht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und es ist eins der Dinge, die ich eben hier in meinem Berliner Leben wieder mehr integrieren möchte und was ich aber einfach nie irgendwie umgesetzt habe, und das ist aber eigentlich was, wo ich so richtig Bock drauf habe. Und deshalb auch erleben möchte und auch zeitnah erleben möchte, wieder in einem Chor zu singen, der vorzugsweise so 80s bis heute Lieder singt. Also jetzt nicht so ein Kirchenchor, sondern so ein moderner Chor. Und ja, das ist für mich ein naheliegenderes Ding als so ein riesen Bucketlist-Ziel, was ja, ich glaube, gerade mir wichtiger wäre.
Ja, dann sind wir auch, das ist eine sehr gute Überleitung zur allerletzten Frage jetzt, die hier im Podcast durch einen vorherigen Gast weitergegeben wird sozusagen. Also ich frage immer meine vorherigen Gäste auch nach einer Frage für kommende Gäste. Und die Frage bezieht sich, die passt ganz gut hier zum, also ich wusste tatsächlich nicht, ich lese die Frage nochmal erst tatsächlich ganz kurz vor unserem Gespräch. Die passt gut zu deinem Thema Vereinbarkeit natürlich auch, aber auch gerade zu deiner Antwort. Wie siehst du als Gründerin die Work-Life-Balance in Bezug auf der Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen und dem deines Privatlebens, deiner privaten Gesundheit, körperlichen und mentalen Gesundheit, / Partnerschaft, Familie, in dem Fall jetzt natürlich Partnerschaft?
Das ist natürlich wirklich eine sehr passende Frage und passt auch gut zu dem, was ich eben schon geteilt habe, dass eben auch unsere Mission ist, nicht nur ein Produkt zu bauen, was Vereinbarkeit einfacher macht, sondern auch eben Selbstvereinbarkeit in unserem Unternehmen groß zu schreiben und zu zeigen, wie das auch gehen kann mit einem Gründerin-Dasein und was auch was wieder damit zu tun hat, sich von so Blaupausenlogiken vielleicht auch ein bisschen zu lösen, also dass man als Gründerin immer 100 Stunden arbeiten muss oder so. Und der konkrete Tipp, der mir dabei einfällt, kommt passenderweise von meiner Mitgründerin, den die irgendwo aufgeschnappt hat und mir letztens erzählt hat. Und zwar geht es darum, dass wir bei Leistungssportlern immer total akzeptieren, dass wir sagen so, die brauchen natürlich auch eine Regenerationsphase, die brauchen ausreichend Schlaf, die müssen sich gesund ernähren, um halt ihre ideale Leistung abzurufen. Und das finden wir komplett logisch und sehr professionell, wenn die früh genug schlafen gehen und gesund Sachen essen und sich ausreichend an der frischen Luft bewegen. Und dass wir aber manchmal vergessen, die gleiche Logik eben auch auf Leistungssport sozusagen im unternehmerischen oder in irgendeinem Arbeitssinne, der vielleicht eher ein Bürojob ist, anzuwenden. Und deswegen ist das was mir auf jeden Fall hilft und was ich zum Beispiel auch immer gerne unseren Teammitgliedern sage, dass sie eben dafür verantwortlich sind, zu schauen, wie sie ihre bestmöglichen Leistungen abrufen können. Und wenn das bedeutet, eben ausreichend viel zu schlafen oder auch mitten am Tag mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen, dann sollen sie das bitte tun. Und ich versuche das eben in meinem Arbeitsalltag genauso zu integrieren, weil ich halt weiß, es ist am Ende das, was eben meinem Unternehmen auch am besten tun wird, wenn ich mich so aufstelle, dass ich eben am meisten für dieses Unternehmen vor allen Dingen auch nachhaltig und langfristig geben kann.
Mhm. Ja, wie wir gerade, also bevor wir aufgenommen haben, auch gehört haben, auch für eine gute Podcast-Aufnahme gehst du vorher nochmal kurz spazieren.
Genau.
Ja, also super, super wichtig. Einfach mal auch, genau, Bewegung irgendwie so gut es geht zu integrieren in den Alltag. Zu guter Letzt frage ich immer nach einem Fundstück, was den Personen geholfen hat auf ihrem Weg. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob was dein Fundstück ist, was du uns mitgebracht hast. Kann ein Buch sein, eine App, ein Zitat, was auch immer. Die Equally-App gibt es noch nicht. Aber was hast du uns denn mitgebracht für ein Fundstück?
Genau, ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich total schön finde und auch zu deinem Podcast und dem ganzen Thema Anfang passend finde. Und zwar, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist, glaube ich, von Kierkegaard. Ich bin jetzt nicht so philosophiebewandert, aber darauf kommt es auch nicht an. Ich glaube, dass das Zitat aber ja, sehr befreiend sein kann, wenn man auch mal nicht so genau weiß, warum man gerade das macht, was man macht oder wo das hingeht oder wie das alles wird. Oft sind die Dinge eben in der Rückschau ein Masterplan und haben sich irgendwie total gut ergeben und können eben vorwärts überhaupt nicht so angegangen werden.
Ja, sehr passend auch zu deinem Weg, wo wir am Anfang ja angefangen haben. Also eine sehr schöne Klammer jetzt zum Abschluss bei deinem Sprung in die Selbstständigkeit, wo es zum ersten Mal wahrscheinlich dann für dich alles noch offen war und du es im Nachhinein besser verstanden hast als in dem Moment, als es dann irgendwie so alles sich gefügt hat und passiert ist. Wir haben noch eine Playlist, die heißen Songs. Passend zum kalten Podcast, zum kalten Wasser. Und da kommen jede Woche nochmal Songs von mir, aber auch von den Gästen auf, die sie mitgebracht haben. Welche Songs hast du uns mitgebracht?
Ich habe 2 Songs mitgemacht. Einen habe ich aber gesehen, der ist schon drauf, Go Your Own Way von Fleetwood Mac. Und da wollte ich aber kurz zu sagen, dass ich den auch als krassen Motivationssong immer höre und sehr feier und auf jeder Party immer anmache. Aber das ist ja nur so für alle, die den Song auch lieben, überhaupt nicht darum geht, dass man seinen eigenen Weg geht, sondern es ist ein Break-Up-Lied zwischen 2 der Bandmitglieder. Also nur so als Fun-Fact zu dem Lied, aber es ist toll und ich mag es sehr, sehr gerne. Und das zweite Lied ist mehr so ein Guilty Pleasure, aber ich dachte mir, ich teile es trotzdem. Und zwar ist das Lied All I Do Is Win von DJ Khaled. Und das ist wirklich sehr peinlich, aber ich höre es halt tatsächlich manchmal, um mich zu motivieren. Und meistens, wenn ich das mit irgendwem teile und das erzähle, dann gibt es da auch immer noch so ein paar andere Fans. Und deswegen will ich quasi dieses Lied enttabuisieren, dass man das ruhig als Motivationslied hören darf, auch wenn es sehr stumpf ist.
Ja, stark. Nimmt mich auf jeden Fall wieder zurück in die Zeit, als der Song auch oft in den Discos gelaufen ist. Und das war auch tatsächlich die Zeit, wo man viel unterwegs war, noch in den Clubs. Da lief das auch öfter mal. Super, vielen Dank für diese Addition zur Playlist. Von mir kommen auch noch 3 Songs drauf. Und zwar Beste von David Beta. Oder Beta, ich weiß es gar nicht. Neulich irgendwann mal im Spotify-Algorithmus drüber gestolpert und fand ich von den Lyrics ganz stark. Dann von Lovebug, Best is Yet to Come. Ich finde, das passt so ein bisschen auch zur heutigen Folge, weil ihr seid ja noch relativ frisch und am Anfang und ihr habt das Beste noch vor euch. Und von Loy Gold, was einfach auch so ein kleiner Feelgood-Song ist. Die kommen nochmal von mir auch drauf auf die Playlist. Und dann danke ich dir für deine Einblicke, die du mit uns geteilt hast in deiner Reise, in deine Selbstständigkeit als erster Sprung für dich ins kalte Wasser und dann auch, wie du so zum Thema Unternehmertum gekommen bist und ja, was dich heute sozusagen bewegt, auch zu der Thematik. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid am Anfang. Wo kann man euch am besten folgen? Ich weiß, es gibt einen Newsletter, dem folge ich zum Beispiel auch, kann ich empfehlen. Es gibt viele verschiedene Projekte, die ihr jetzt gerade noch habt, Produktlaunches, wo ihr daran arbeitet, wo man auch sich als, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ihr habt immer wieder Pilotpaare, kann man sich als Early Access auch anmelden und vielleicht ist man dann auch als Pilotpaar sozusagen dann dabei und wird ausgesucht von euch. Was sind die besten Kanäle, um euch und euren Weg und deinen Weg weiter zu verfolgen?
Also auf jeden Fall einfach für Content rund um das Thema und vielleicht auch so erste Einblicke in unsere Philosophie und unseren Ansatz könnt ihr auch gerne unserem Instagram-Kanal equally.app folgen und passend zum Valentinstag, wenn ja auch diese Folge erscheinen wird, haben wir eine Aktion, die heißt Equally Love Letter. Die findet ihr auch auf unserer Website equallyapp.com. Vielleicht kannst du auch den Link in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall.
Da geht es darum, dass quasi von dem Vereinbarkeitsplaybook, was du eben auch angesprochen hast, wir so 5 Fragen, die wir als essentiell erachten, rausgesucht haben und man kann durch so einen sehr schönen Fragebogen selber durchgehen. Das Ganze dauert irgendwie 5 Minuten und daraus kreieren wir quasi für dich einen Love Letter, den du mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilen kannst, um eben so ein paar Gedanken zu eurer Zukunft und zu eurem Vereinbarkeitssetup zu teilen. Und das ist was ihr vielleicht auf jeden Fall zum Valentinstag oder auch unabhängig davon gerne mal ausprobieren könnt.
Ja, auf jeden Fall verlinke ich das in den Shownotes. Schöne Fragen, die man dann natürlich jetzt, je nachdem, ob der Valentinstag, der ist natürlich jetzt auch dann schon wieder bald vorbei. Und das eine oder andere Paar hat sich vielleicht andere Pläne auch gemacht. Aber im Nachgang bietet sich das sicherlich gut an, auch nochmal das sozusagen durchzuspielen und sich damit mal zu beschäftigen. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Valentinstag und vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir, vielen Dank für die Einladung.
Das war's für den Podcast für diese Woche. Schön, dass du reingehört hast und ich hoffe, du hast was mitnehmen können für dich und für deine Reise und für deine Ideen. Die nächste Folge, da wird es auch spannend mit Konstantin und wir verbinden das Thema Gründung und Abenteuer mal direkt miteinander mit einem Abenteuer-Startup. Also folgt dem Podcast hier direkt bei Spotify oder Apple, wenn du es nicht schon tust, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin, mach's gut, ciao.